Der Abgrund. Die Sonne hat ihre Finsternis verlassen und einen frischeren Morgen gefunden, und der helle Mond erfreut sich an der klaren, wolkenlosen Nacht. William Blake. Allumfassende Dunkelheit lastete so schwer auf Lyras Augen, dass sie meinte, die tausende Tonnen Gestein über ihr spüren zu können. Nur der leuchtende Schwanz der Libelle von Lady Salmakia verbreitete ein wenig Licht, und auch das wurde schwächer, denn die armen Insekten hatten im Land der Toten kein Futter gefunden. Die Libelle des Chevaliers war vor kurzem eingegangen. Thialis hatte sich auf Huels Schulter gesetzt, und Lyra hielt Salmakias Libelle auf der flachen Hand, während die Lady dem zitternden Geschöpf sanft zusprach und es erst mit Kekskrümeln fütterte und ihm dann ihr Blut zu trinken gab. Wenn Lyra gesehen hätte, was die Spionin da tat, hätte sie ihr eigenes Blut angeboten, denn davon besaß sie mehr. Doch das Mädchen musste sich darauf konzentrieren, einen Fuß sicher vor den anderen zu setzen und nicht mit dem Kopf an herabhängende Felsen zu stoßen. Die Harpie Niemand hatte die Kinder in ein Labyrinth von unterirdischen Gängen und Höhlen geführt, das, wie sie behauptete, zu einer Stelle führte, wo Will ein Fenster in eine andere Welt schneiden könnte. Hinter ihnen folgte die endlose Kolonne der Geister. Die Gänge waren von ihrem Geflüster erfüllt. Die Vordersten sprachen den Folgenden Mut zu, die Tapferen munterten die Verzagten auf und die Alten gaben den Jungen Hoffnung. »Ist es noch sehr weit, Niemand?« fragte Lyra. »Die arme Libelle stirbt bald, und mit ihr würde das letzte bisschen Licht erlöschen.« Die Harpie blieb stehen.
»Folge mir einfach«, sagte sie zu Lyra. »Wenn du nichts mehr siehst, dann horche. Wenn du nichts mehr hörst, taste dich weiter.«
Ihre Augen glommen in der Finsternis. Lyra nickte. »Ja, ich werde mich bemühen«, sagte sie, »aber ich bin schwächer als sonst und auch nicht besonders mutig. Bleib nicht stehen, ich folge dir schon. Wir alle folgen dir. Geh nur weiter.« Die Harpie wandte sich wieder nach vorne und ging weiter. Das Leuchten der Libelle wurde von Minute zu Minute schwächer. Bald würde es ganz verlöschen. Während sich Lyra weiterschleppte, sprach plötzlich eine Stimme neben ihr, eine vertraute Stimme.
»Lyra! Lyra! Mädchen!«
Freudig drehte sie sich um.
»Mr. Scoresby! Das ist aber eine Überraschung! Ja, Sie sind es wirklich! Ich erkenne Sie! Oh, wenn ich Ihnen doch die Hand geben könnte!«
Im schwachen Dämmerlicht erkannte sie die hagere Gestalt und das spöttische Lächeln des texanischen Ballonfliegers. Unwillkürlich streckte sie ihm die Hand entgegen. Vergeblich.
»Das täte ich auch gern, mein Schatz, aber hör mir zu, da draußen braut sich was zusammen, und das ist gegen dich gerichtet, frag mich nicht wie. Ist das der Junge mit dem Messer?«
Will hatte ihn die ganze Zeit über angeschaut, denn er wollte Lyras alten Gefährten gern kennenlernen. Nun ging sein Blick aber an Lee vorbei und richtete sich auf den Geist neben ihm. Lyra sah sofort, wer es war, und staunte über Wills erwachsenes Ebenbild. Das gleiche energische Kinn, die gleiche Kopfhaltung. Der Junge bekam keinen Ton heraus, aber sein Vater sagte,
»Hör zu, wir haben keine Zeit zum Reden. Tu genau das, was ich dir sage. Nimm das Messer und taste nach der Stelle, an der eine Locke von Lyras Haar abgeschnitten wurde.«
Er sprach so dringlich, dass Will nicht nach dem Grund dafür fragte. Erschrocken hielt Lyra die Libelle in einer Hand, während sie mit der anderen nach ihrem Haar tastete. »Nein«, sagte Will, »nimm die Hand wieder fort. Ich sehe sonst nichts.« Im schwachen Schein erkannte er gerade über ihrer linken Schläfe eine Stelle, an der das Haar kürzer als sonst war. »Wer hat das getan?« fragte Lyra.
»Und scht«, machte Will und wandte sich dann an den Geist seines Vaters. »Was muss ich jetzt tun?«
»Schneide das gekürzte Haar dort bis auf die Kopfhaut ab. Sammle es ein und bewahre es sorgfältig auf. Nicht ein Haar darf verloren gehen.« Dann schneidest du ein Fenster in eine andere Welt, ganz gleich in welche, schiebst die abgeschnittenen Haare hindurch und schließt das Fenster wieder. Fang gleich damit an, auf der Stelle.
Die Harpyie schaute zu und auch die Geister hinter ihnen reckten die Hälse. Lyra sah ihre bleichen Gesichter im Dämmerlicht. Verdutzt und verängstigt stand sie da und biss sich auf die Lippen, während Will das Gesicht nahe an der Messerspitze tat, wie ihm sein Vater geheißen hatte. Danach schnitt er einen kleinen Hohlraum in den Felsen einer anderen Welt, legte die kleinen, golden, schimmernden Haare hinein und setzte den Felsbrocken wieder an seinen Platz, ehe er das Fenster verschloss. Dann begann der Boden zu beben. Irgendwo aus der Tiefe drang ein grollendes, mahlendes Geräusch, als ob sich der Mittelpunkt der Erde wie ein gewaltiger Mühlstein um sich selbst drehen würde, und unvermittelt fielen Gesteinssplitter von der Decke des Ganges. Der Boden neigte sich plötzlich zur Seite. Will ergriff Lyras Arm und hielt sie fest, als der Fels unter ihren Füßen ins Wanken geriet und locker gewordene Steine neben ihnen vorbeirollten und ihnen Beine und Füße zerkratzten. Die beiden Kinder warfen sich zu Boden, legten die Arme über den Kopf und schützten die beiden Galivespier. Doch das Beben unter ihnen schwoll noch an. Solches Entsetzen hatte sie gepackt, dass sie nicht einmal schrien, als die Erde unter ihnen ins Rutschen kam und sie, das Getöse der ins Rollen geratenen Gesteinsmassen in den Ohren, nach unten gezogen wurden. Schließlich hörte das Beben auf, obwohl um sie herum noch kleine Gesteinsbrocken einen Hang hinabrollten, der vor einer Minute noch nicht dagewesen war. Lyra lag auf Wills linkem Arm. Mit der rechten tastete er nach dem Messer. Es steckte immer noch in der Scheide an seinem Gürtel.
»Tialis! Sanmakia!«
rief Will mit unsicherer Stimme.
»Wir sind hier und leben noch!« sagte die Stimme des Chevaliers gleich neben seinem Ohr.